als Apollo 11 heute vor 50 Jahren mit der Mondlandefähre Eagle auf dem Mond landete, da wäre das fast schief gegangen, denn der ursprüngliche Landesplatz war voller Felsen und Geröll. Das hatte man theoretisch nicht erkennen können, aber dann sah man es aus dem Fenster und er hätte die Fähre umkippen können. Was nun? Der Treibstoff reichte nur noch für eine Minute. Im Kontrollzentrum brach keine Panik aus, aber die hartgesottenen Kollegen da hatten schon Schweißperlen auf der Stirn. Und die Mondfahrer, was machten die? In aller Seelenruhe flogen die einfach nochmal 500 Meter weiter und landeten dann quasi mit null Treibstoff im Meer der Ruhe. Was für Felsen da so rumliegen, das weiß der Geophysiker und Planetenwissenschaftler Professor Dr. Tilman Spohn. Er leitet das International Space Institute in Bern. Herr Spohn, guten Morgen.
Guten Morgen. Morgen. Ja. Wenn ich da gerade noch dazu sagen, also das ist jetzt nicht so, dass die keinen Treibstoff mehr gehabt hätten, um beispielsweise zurückzufliegen.
Ja.
Das war der, sag mal, die hatten nicht mehr Treibstoff, um weiterfliegen zu können. Zurück wären sie auf jeden Fall gekommen.
Okay.
Das muss man ein bisschen weil es wird oft so verstanden,
Also
die sind da, ne? Also
aber es war schon knapp, ne?
Es war knapp, aber das waren halt coole Jungs, ne?
Wer den Funkverkehr hört, weiß, also nicht alle hatten da die Nerven behalten, ne? Da wurde schon ein bisschen gebrüllt auch.
Ja,
ne?
das mag schon so sein, ja.
Sind denn Mond und Erde eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt, beziehungsweise aus dem gleichen Gestein?
Also wenn wir von Holz reden, dann ja, also es ist im Prinzip das gleiche Gestein. Also das ist auch einer der Gründe, warum wir denken, dass der Mond durch einen Einschlag eines anderen, vielleicht maßgroßen Körpers auf die Erde entstanden ist. Also der Mond und die Erde sind auf jeden Fall chemisch verwandt. Und zwar nicht nur jetzt gerade die Erde insgesamt, sondern die oberen Schichten der Erde. Und das macht das besonders und das gibt halt die Idee, dass der Mond eigentlich aus Dampf der Erde entstanden ist. Dieser Dampf ist entstanden dadurch, dass dieser Riesenkörper da, also maßgroß, ist ein bisschen kleiner als die Erde, auf die Erde eingeschlagen ist und dann die äußerste Schicht der Erde verdampft hat. Und aus dem Dampf ist dann der Mond entstanden.
Und die Erde war damals noch brennend flüssig oder war das so?
Naja, die hatte wahrscheinlich einen sogenannten Magma-Ozean, also war bedeckt mit flüssigem Magma, aber innen drin war sie fest.
Und das ist, wie sagt die Forschung, die wahrscheinlichste Theorie bislang?
Das ist die Theorie, die am besten die Beobachtungstatsachen erklären kann. Mhm. Wir machen das immer so, dass wir Theorien werden aufgestellt und müssen falsifiziert werden. Und die Theorie ist am gültigsten, die am wenigsten Widersprüche zu den Beobachtungstatsachen hat.
Aber es kann theoretisch sein, dass morgen jemand feststellt, es war alles ganz anders.
Ja, es könnte natürlich im Prinzip sein, das kommt schon mal vor in der Wissenschaft, aber ist eher selten, dass eine Beobachtung gemacht wird, die alles wieder auf Null setzt. Ich muss dazu sagen, dass diese Theorie auch ihre Schwierigkeiten hat. Ne? Also es ist zwar so, dass sie ganz generell die Chemie, also die chemische Zusammensetzung des Monds erklären kann. Aber es gibt offene Fragen. Und die eine der offenen Fragen ist die, wenn also nun dieser Körper da drauf geflogen ist, wo sind denn die Spuren von dem? Ja, die sollten eigentlich auch im Mond drin sein. Und die entdecken wir dort nicht. Der Mond ist zu sehr ähnlich der Erde, ne? Und wir vermissen also diese Komponente von diesem einschlagenden anderen Körper. Das ist eins der Probleme. Da gibt's dann jetzt so Überlegungen, Streifschuss und so weiter. Aber das ist so noch ein bisschen ein Problem. Also diese Theorie ist auch noch nicht so ganz in den allertrockensten Tüchern, muss man sagen.
Sie haben Ihren Blick schon längst weitergerichtet am Mond vorbei auf den Mars und arbeiten mit an der NASA-Mission InSight. Sie haben auch das InSight-Trikot, muss man sagen, an, also das Missions-T-Shirt. Was ist da geplant?
Also die Mission läuft ja schon, nicht? Wir sind im Ende November des vergangenen Jahres auf dem Mars gelandet. Diese Mission ist ein geophysikalisches Observatorium für den Mars. Das ist also das erste Mal, dass wir so ein Observatorium auf einen anderen Planeten bringen. Am Mond haben das die Astronauten gemacht. Die haben das, was wir am Mars machen, auf dem Mond auch schon gemacht, aber auf einem anderen Planeten. Das ist jetzt also das erste Mal. Und zwar haben wir ein Seismometer an Bord, um Marsbebenwellen aufzuzeichnen. Und mein T-Shirt hier hinten hat also ein Marsbeben.
Sie können sich mal mit dem Rücken zum Publikum stellen.
Rücken zum Publikum. Da sieht man dieses Gezappel und das ist die Aufzeichnung eines Marsbebens. Und das ist das Spezielle jetzt hier für Berlin. Wir haben ein Berliner Instrument an Bord und das misst den Wärmestrom aus dem Innern. Also sozusagen ein geothermischer Versuch auf dem Mars. Wir messen die Wärme, die aus dem Innern des Mars kommt. Warum machen wir das? Nun, wir wollen mit dieser Mission, wollen wir den inneren Aufbau und die Entwicklung von einem erdähnlichen Planeten, aber nicht der Erde, besser verstehen, um das dann nachher auch mit der Erde vergleichen zu können. Und da haben wir uns den Mars ausgesucht als Beispiel, weil der halt nur eben relativ gut zu erreichen ist und auch Oberflächenbedingungen bietet, auf denen wir gut unsere Versuche machen können.
Und die Geräte, die da abgesetzt worden sind, welche Bedingungen finden die vor? Welche Temperaturen zum Beispiel?
Ja, das ist also ziemlich kalt. Ist auf der Oberfläche oder auf der Oberfläche direkt ist es sogar von 20 Grad plus bis fast minus 100 Grad kalt. Aber in der Luft darüber, 10 Zentimeter darüber, ist es dann schon minus 20 Grad bis dann minus 80 Grad oder sowas. Also ziemlich kühl, aber wir sind an der Äquatornähe. Wir müssen manchmal ein bisschen heizen. Wir erzeugen ja Strom durch unsere Solarzellen. Dann heizen wir die Instrumente ein bisschen, damit die besser funktionieren. Aber sonst ist das für den Mars eine relativ gute Gegend.
Und welche Forschungsfragen interessieren Sie da am meisten? Marsbeben haben Sie schon angesprochen.
Ja, uns interessiert vor allen Dingen, wie der Mars im Innern aussieht und wie es sich entwickelt, was seine Energiebilanz ist. Also man muss sich das so vorstellen, die Erde, wie auch die anderen Planeten, sind im Prinzip riesige Wärmekraftmaschinen. Also wenn wir jetzt Marsbeben, Erdbeben, wenn wir die Alpen uns angucken, dann ist das alles entstanden durch Aktivität dieser Planeten, die dann halt zum Beispiel Gebirge aufgeworfen haben. Und hat dann auch zu tun mit der Umwelt und mit der Atmosphäre und so weiter. Und wenn man das alles verstehen will, auch im Hinblick auf das, was wir mit der Erde machen, wie es auf der Erde uns so geht, dann ist es gut, wenn man noch einen anderen Planeten eben auch so gut versteht. Und da fängt man beim Innern an und geht dann in alle möglichen anderen Fragen und wir tragen halt jetzt eben diese Fragen bei.
Die Mondflüge, die Apollo-Missionen wurden damals von US-Präsident Nixon eingestellt, weil die Kosten so hoch waren, wie es heißt. Ja. Ne? Wer finanziert denn die Mars-Missionen? Die sind doch wahrscheinlich um vieles teurer, oder
nicht? Nein, also die Mars-Missionen, diese robotischen Missionen, die wir machen, sind um vieles billiger. Mhm. Das ist ja der Vorteil einer robotischen, so nennen wir das, Mission, dass sie halt wesentlich preisgünstiger ist. Wo kommt das her? Nun, das kommt eigentlich daher, dass man wenn man Astronauten irgendwo hinbringen will, sehr viel mehr Sicherheit garantieren muss. Denn wenn da was schief geht, verliert man ein Menschenleben, das will man nicht riskieren. Man muss dazu sagen, Apollo war sehr riskant, wie Sie auch eben schon gesagt haben. Aber dennoch, also wenn wir jetzt diese Mission dahin fliegen, dann kostet das nur einen Bruchteil von dem, was also so eine Apollo-Mission gekostet hat.
Nun gibt es ja ein Privatunternehmen, das niederländische Projekt Mars One, das verspricht für 2031 den ersten bemannten Marsflug, allerdings ohne Rückfahrkarte. Wer da mit will, wird auf dem Mars sterben. Was halten Sie davon?
Ja, also ich halte da eigentlich jetzt nicht was von. Also zumindest ist das etwas, was die Raumfahrtagenturen dieses Planeten nicht machen würden, ne? Dass man einen Menschen dorthin schickt, ohne der Chance, dass er zurück oder sie zurückkommen kann. Dass man das jetzt privat versucht, ich weiß nicht. Also ich bin sehr skeptisch und bin mir auch nicht sicher, ob das nicht irgendwie eine PR-Maßnahme ist. Und wie ernst das wirklich ist, muss man dann mal sehen.
Das sagt der Geophysiker und Planetenwissenschaftler Professor Dr. Tilman Spohlen. Er leitet in Bern das International Space Institute. Herr Spohlen, danke, dass Sie bei uns waren.
Danke auch. Und ich bin auch dem DLR in Berlin verbunden.
Das stimmt, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Berlin. Herzlichen Dank. Ja.